Oh, viel zu laut. Also Martin Reuter hat heute die Musik für die Freisprechanlage vergessen und deshalb bin ich jetzt händisch oder mündlich zu Wege. Wir haben heute eine Sendung mit Professor Dr. Wegner und zwar mit dem Titel Informatik vor und nach ihrer Anwesenheit in Kassel.
Ein Titel übrigens vor seinem, ja.
Ich begrüße.
Nicht seiner, also nur, dass es klar ist.
Ach so, Herr Martin Reuter ist natürlich auch dabei, wie immer. Ja. Und ich bin heute an den Knöpfen wegen Zurückhaltung beim Thema. Herr Professor Dr. Wegner, Sie stellen sich selber vor, wie immer.
Gut. Ja, ich bin war muss man sagen, bis zum 1. April Professor für praktische Informatik, Datenbanken an unserer Universität in Kassel. Bin seitdem im Ruhestand und freue mich, heute eingeladen worden zu sein, ein bisschen über die Informatik zu reden, von der keiner so richtig weiß, was sie ist. Hm. Und wo man ja vielleicht hoffen kann, dass der eine oder andere wissen möchte, wie sie nach Kassel gekommen ist. Und da würde ich gerne heute Auskunft geben.
Ja, also meine erste,
neugierige Frauen, nicht?
Meine erste Frage ist natürlich, was ist Informatik?
Da gibt es also immer eine Geschichte, die ich gerne erzähle, wo die eine Mutter zu der einen anderen sagt, ja, mein Sohn hat jetzt gerade das Abitur und er wird Informatik studieren. Und dann sagt die andere, ach, wie interessant, mein Sohn hat auch einen Computer zu Hause. Und dann schüttelt man sich natürlich und denkt, ja, genau, das ist es nicht.
Das ist dann schon der Scherz. Ja, ja.
Das ist dann der Scherz, das ist es natürlich nicht. Es ist bekanntermaßen die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, wenn man die offizielle Definition nimmt. Und es ist im Prinzip eine Mischung aus Ingenieurwissenschaften und eine Systemwissenschaft, die unabhängig vom Rechner existiert, über die Verarbeitung von Informationen, was sie bedeuten, wie man sie speichert, wie man sie transportiert, wie man Wissen generieren kann. Mhm. Also aus meiner Sicht schon eine spannende Geschichte, hergekommen eben aus der Mathematik mit starker Unterstützung der Elektrotechniker, die ja nun irgendwie die Rechner auch bauen müssen.
Ich hatte vorhin mich mit Ihnen darüber unterhalten, dass meine Studiengeschichte eine andere war. Nämlich ich kam über den Versuch, die Kybernetik zu verstehen, dorthin. Da war es nicht selbstverständlich, dass man gleichzeitig an die Maschine dachte. Ja? Außerdem war die Maschine damals noch gar nicht eingeführt. Also ich bin zu alt, um ein Urgestein des PC-Gebrauchs zu sein. Ein Freund von mir musste mich überreden, einen Atari anzuschaffen. Der war damals billig, sauber und absturzunfähig. Also ich weiß noch, dass ich mir einen Flugsimulator kaufte, weil ich das so witzig fand. Durch verschiedene Fehlbedienungen wurde mir dann klar, dass diese Maschine unzerstörbar ist. Also dieser ursprüngliche Zusammenhang oder das ursprüngliche Missverständnis, die Informatik hätte unbedingt immer etwas mit einer Maschine zu tun haben zu müssen, war mir ungeläufig. Andererseits war mir klar, dass es viel mit Mathematik, also viel mit Theorie zu tun hat. Oder sagen wir mal, mit Gedanken, Kopfspielen. Wie soll man das, wie würden Sie das sonst nennen?
Also, ja, ja? Ein bisschen Kopfgeburt ist die Informatik immer, das muss man schon dazu sagen, ja. Ist ja auch mit Turing eben. Turing hatte ja noch keine richtige Rechenmaschine.
Nee, der hatte den ideellen Automaten die ideelle Informationsmaschine gebaut in seinem Kopf.
Nein, in seinem Kopf, ja. Aber zur praktischen Entschlüsselung hat er die Bombe gebaut, um diese Funksprüche zu entziffern. Aber
das also sag nochmal was zu Alan Turing vielleicht.
Alan Mathison Turing.
Das war eigentlich also es ist ein Schwede. Englischer?
Nein, ein Engländer.
Ein Engländer. Ein homosexueller Engländer, von dem Hans Magnus Enzensberger gesagt hat, er pflegte sich einen Wecker umzuschnallen und durch die Felder zu galoppieren. Das ist natürlich jetzt wieder eine völlig fehlgeleitete Information, aber es war wohl so, dass er ein bisschen verrückt, er war ein bisschen verrückt.
Ja, das ist, wird in dem Film auch unterstellt, das ist eigentlich nicht richtig.
Nicht richtig.
Nein, es gab ja auch Ausstellungen hier im Heinz-Nixdorf-Museum über Turing. Mhm. Das war ein durchaus praktisch denkender Mensch, der war eben seiner Zeit so weit voraus, dass die anderen
das
verrückt hielten und den anderen ihm nicht folgen konnten. Und was man ihm dann über die Regierung angetan hat, aufgrund seiner Homosexualität, war natürlich sehr, sehr schlimm. Mhm. Man hat ihn ja praktisch zur chemischen Kastration gezwungen. Und das wird jetzt natürlich auch sehr stark aufgegriffen. Mhm. Aber zuerst und allererst war er ein brillanter Mathematiker, der...
Das meine ich, diesen Zusammenhang meine ich, nicht? Also er hat im Kopf gesponnen, wie es wäre, wenn man eine ideale Informationsmaschine bauen würde. Kann man das so ausdrücken?
Den idealen, also die Turing-Maschine ist der universelle Computer, der übrigens mit ganz wenigen Symbolen auskommt und ganz wenigem Mechanismus. Aber das ist die theoretische Seite.
Eben,
und
dann natürlich. Das meine ich mit dem Unterschied zum Kurzschluss mit der Mechanik.
Mit der Mechanik. Der wenn man aber dann auch mal zu der praktischen Seite kommt, war ja spätestens seit den 50er, 60ern die IT, also Informationstechnik, damals noch Datenverarbeitung genannt, ein großer kommerzieller Aspekt.
Also eine riesenindustrie.
Eine Industrie,
die ursprünglich noch Fabrikhallen brauchte und dann quasi auf...
Wo auch der deutsche Hollerith zum Beispiel, der an der Pfalz geboren wurde, eine Rolle spielte für die Volkszählung in Amerika 1910, die Lochkarte erfunden hat.
Diese Geschichte ist so herrlich. Die Umstellung
die IBM von ist
der Karteikarte.
Deutsche Hollerith, die,
Und übrigens der Austausch mit dem beginnenden Faschismus, sage ich mal, mit Amerika auf diesem wirtschaftlichen Gebiet, das gab es nämlich auch schon. Das heißt, Hollerith hat ja ist ja praktisch so wie Freud in Amerika kommerzialisiert worden.
Ja, da weiß ich nichts drüber. Ich weiß nur, dass das eben eingeführt wurde, insbesondere für diese Volkszählungen, die alle nach amerikanischer Verfassung alle 10 Jahre stattfinden müssen. Und da erfand man dann die Lochkarte dafür und hat dann später festgestellt, dass über dieses Medium dann
auch andere Erfassungen,
stattfinden können. Ich selber, also ein Gutteil meiner Studentenzeit und des Geldes, das ich mir als Student verdient habe, um mir ein R4 zu kaufen, stammt aus dieser Lochkartentechnik. Ich habe gemischt sortiert. Und alles Mögliche.
Also gut.
Ich glaube, Informatik beschäftigt sich damit, große Datenmengen zu transportieren, rechenbar zu machen und zu transportieren.
Das auch, abzuspeichern, daraus Wissen zu generieren. Ja. Speichert man es in der Cloud, sagt man. Mhm. Das heißt, wir haben also riesenhafte Datenspeicher, aus denen über Assoziationsregeln Wissen generiert wird, auch über jeden Einzelnen, was er gekauft hat, was er zukünftig kaufen wird, wo er sich rumtreibt, wo seine Mobildaten sind. Also auch erschreckende Sachen, aber im Prinzip geht es um die Speicherung großer Datenmengen.
Mhm. Und die Vereinfachung von Rechenabläufen, oder?
Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Transport. Weiterleitung, nicht? Also in dem Fall konventionelle Ausbeutung auch,
Also das ist
Gut, und jetzt, wenn man auf diese Kommerzialisierung nochmal zurückkommt, war es natürlich so, dass bis in die, sagen wir mal, 80er Jahre die Hälfte des Personals das nicht studiert hatte. Ich habe zum Beispiel auch nicht Informatik studiert, sondern ich habe Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert. Mhm. Und Informatik gibt es eben als Wissenschaft noch gar nicht so lange, sondern das ist jetzt ein bisschen über 40 Jahre her. Das ging so 67, 68, 69. Mhm. Die älteste Informatikfakultät in Deutschland, das behaupten jedenfalls die Karlsruher, wäre im Oktober 72 gegründet worden. Die saßen so 100 Meter von mir weg, konnte immer so das Fenster drauf gucken. Aber wir waren eigentlich früher die Wirtschaftswissenschaftler mit der Informatik dran.
Sie haben das praktisch als angewandtes...
Angewandter Informatiker in den Wirtschaftswissenschaften und was das damals noch nicht gab, ich hätte das nie studieren können. Ich war davor, Physik in Stuttgart zu studieren, bin da nicht reingekommen, weil mein Numerus Clausus nicht gut genug war. Und dann habe ich mich da für den Wirtschaftsingenieur entschieden, der gerade neu aufgemacht wurde und das war eine tolle Geschichte.
Das heißt, Sie kannten den Begriff Informatik da schon, oder hat er sich gerade erst entwickelt?
Das fing gerade so an. In München haben sie dann einen Studiengang gemacht, der hieß auch schon richtig Informatik, aber das lief unter allen möglichen Namen.
Sie mussten ja etwas bündeln. Also es war ein physikalischer Teil, es war ein mathematischer Teil, es war ein informatorischer Teil und dieses Fach musste sich ja quasi dann erstmal bilden.
Der Begriff geht wohl auf Steinbuch zurück, irgendwann in den 50ern, weil er da ein Buch geschrieben hat, ist aber so ein halbes Kunstwort. Mhm. Und in Amerika heißt er Computer Science, das stellt dann mehr den Rechner in den Vordergrund. Ja. Und Computerwissenschaften hat sich bei uns nicht durchgesetzt. Und das heißt, das Kind halt Informatik und gut ist.
Ja. Ja, aber das ist natürlich eine interessante Chaotik im Grunde, weil das Missverständnis zwischen den Hörern, ja, und uns ist ja, dass das immer mit Information assoziiert wird, das aber eigentlich eine, ist es eigentlich eine Rechenkunst, ja, kann man das so sagen?
Ja, Rechnen ist mit dazu, wobei eben die meisten Leute dann mit Rechnen Zahlen denken und heutzutage werden sehr viel mehr Texte durchgenudelt als Zahlen.
Ja gut, aber
als
das
Zahlen.
Wird durch die Binarität genudelt.
Das hätte ich gerne mal gewusst. Also ja. Mehr Texte als Zahlen?
Ja, früher
also ich dachte, es sei so eine binäre Ordnung.
Früher ging es ums Aufaddieren von Rechnungen und die Mehrwertsteuer daraus berechnen. Und
Der Anhänger der Lochkarte. Mhm.
Ja, also oder auch numerische, wenn Sie an Zuse denken, seine Berechnungen fürs Bauingenieurwesen, das waren natürlich rein numerische Geschichten. Also Number Crunching nennt man das ja im Englischen. Das ist aber heute noch eigentlich das geringste Teil. Wenn wir in Google was eingeben, geben wir doch Texte ein, Suchbegriffe ein.
Richtig.
Und da werden...
Das läuft auch über die Binarität. Also ist ja, das also nicht immer wieder...
Die Nullen und Einsen unten drunter, aber das ist ja das Unwichtigste von allem.
Finden Sie? Also ich finde zum Beispiel, wenn ich mal eine Seitenbemerkung dazu machen darf, immer wieder interessant, warum die Second Order Cybernetics oder die Nachfolger dieser Wissenschaft, also die behaupten schon eine Generation weiter zu sein und die zum Beispiel behaupten, wie Niklas Luhmann, man könnte das zum Beispiel auf die Sozialtheorie anwenden. Ja, ein sehr wichtiger Schlenker jetzt, also es ist jetzt nicht identisch. Aber wenn er zum Beispiel sagt, wenn man ein soziales Gebilde beschreibt, muss man darauf schauen, dass es sich autopoetisch organisiert, dass es nicht von Macht und Geld zum Beispiel getrieben ist, wie wir immer so denken. Das ist eine Nachfolgetheorie davon. Sodass man eigentlich im Grunde dann berechnen kann, wie so die Selbstläufigkeit eines Systems ausgeguckt werden kann, wenn man das so sagen kann. Da haben Sie aber vielleicht gar nichts mehr zu tun. Also keine Ahnung.
Das ist ein weiterer Schlenker, ja. Es gibt natürlich auch selbstorganisierende Programme und ähnliche Dinge, mit experimentiert und auch in der KI, in der künstlichen Intelligenz, versucht, der Maschine ein Leben einzuhauchen. Aber wie kläglich das ist, sieht man ja zum Beispiel an den Übersetzungen, die automatisch generiert werden.
Ja, das ist allerdings wahr.
Und vielen anderen Dingen.
Also, die Sprache ist natürlich wieder, also die Übersetzung einer Sprache ist ein eigenes Phänomen.
Und der Logik der Maschine zu vertrauen ist sehr gefährlich. Es gibt also genügend wilde Geschichten, wo der aufgehende Mond für eine russische Rakete gehalten wurde. Und andere Dinge. Deswegen, wenn der Mensch da nicht an der richtigen Stelle, ja, es gibt auch schlimme Unfälle wie der Flugzeugabsturz da in Warschau mit dem Airbus, wo vorher eine Maschine in der Luft zerrissen ist, weil Umkehrschub eingeleitet wurde und dann hat man einprogrammiert.
Ach so, das war der Bordcomputer, ja.
Die Räder dürfen sich nicht drehen, also dürfen nicht stillstehen. Oder dann darf kein Umkehrschub gemacht werden. Und dann ist die Maschine auf einer neuen Landebahn gelandet, wo sehr viel Wasser drauf war. Es hat blockiert, das Rad stand und der Pilot konnte keinen Umkehrschub einschalten, weil die Maschine ihm das verboten hat. Ja, solche Geschichten. Und deswegen, man muss da sehr vorsichtig sein. Der Mensch muss die letzte Instanz sein. Aber das vielleicht auch ein anderer Schlenker in die Richtung, die Sie...
Also ich würde an diesen Reibungs... Ich weiß nicht, wo Sie jetzt hinwollen. Ich glaube, wir machen einfach mal Musik. Und ich hätte noch in dieser Richtung, ich weiß nicht, ob Sie Heiner Mühlmann kennen, der in die Natur der Kulturen evolutionsbiologisch nachgerechnet hat, dass wir zu viel interpretieren, ja. Aber das können wir später machen.
dann versuche ich jetzt mal zu starten. Sie befinden sich in der Freisprechanlage, heute zu Gast Professor Dr. Wegner, Lutz Wegner. Wir sprechen über Informatik.
Ja.
Ja, jetzt sind Sie wieder auf Sendung. Allesamt.
Und wir hatten uns jetzt ein bisschen zwischendurch vereinbart, dass wir sozusagen von der Frage, was Informatik überhaupt bedeuten könnte, was nach wie vor ein strittiges Thema sein könnte, aber was wir hier jetzt nicht ins Unendliche verdehnen wollen, wie es sich in Kassel eingeführt hat, welche Rolle Sie dabei gespielt haben und wie es jetzt so Ihrer Meinung nach so im Moment aussieht. Ich habe ja hier das ehemalige Fachgebiet praktische Informatik Datenbanken ausgedruckt. Extra, das kann man jetzt.
Die Hörer können das jetzt alle sehen.
Ich jetzt nicht sehen.
Ja, das spielt jetzt darauf an, dass dieses Fachgebiet nicht mehr existiert, denn es gibt keine Nachfolge für mich, das kann man auch erklären. Das hängt mit den Ablöseverpflichtungen für Stiftungsprofessuren zusammen und da würde ich gern vielleicht ein bisschen die Hörer informieren, was da an wundersamen Dingen passiert ist und damit man das einordnen kann in die Fachbereiche oder Fakultäten. Vielleicht mal so ein bisschen einen Überblick über die Informatik in Deutschland. Ich hatte ja schon gesagt, das ist nicht so eine alte Geschichte, ein bisschen über 40 Jahre an Karlsruhe, München und so weiter. Es gibt den sogenannten Fakultätentag, das ist die Vereinigung aller universitären Informatiken und ich habe mir ein paar Zahlen aufgeschrieben, damit ich da nicht durcheinander komme. Es gibt derzeit 51 Mitglieder und davon ist die Universität Kassel das 47. Mitglied im Jahr 2007.
Soll das etwas besagen?
Das besagt eigentlich, dass wir ein bisschen spät dran waren. Das hängt mit den ganzen Geburtsgeschichten der damaligen Gesamthochschule zusammen, die eben extrem schlecht ausgestattet war und wo das nicht sehr leicht war. Aber man muss auch dazu sagen, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn man nicht im Fakultätentag drin ist. Es gibt eine Reihe sehr renommierter großer Universitäten, die keine Informatik haben. Und da habe ich auch mal geguckt.
Nein, unter den, sogenanntes echtes Fach,
also
im alten Sinne meint, haben sie nicht. Wie heißen die dann?
Das ist zum Beispiel Bochum, das ist Münster, das ist Köln, Göttingen, Gießen.
Wie heißen die dann?
Die sind nicht im Fakultätentag drin, weil sie keinen Studiengang Informatik anbieten. Jedenfalls keinen,
den da. Das ist ein ungesichertes Studium für die Studenten.
Das kann man dort nicht studieren. Man kann vielleicht angewandte Sachen,
also man kann dort Wirtschaftsinformatik.
Man kann keinen Bachelor oder Master in Informatik machen. Mhm. Wir haben zu wenige Professoren dafür. Die sind sozusagen nicht qualifiziert, dort aufgenommen zu werden. Mhm. Das juckt die aber auch natürlich nicht, weil, sagen wir mal, Münster ist so renommiert, die haben so viele andere gute Fächer und Medizin und was weiß ich. Oder Köln ist eine Riesenuniversität mit einer hervorragenden Wirtschaftsfakultät. Die wollen das nicht, die brauchen das nicht. Aber für Kassel.
Wo schließen die denn da ab? Das ist doch für die Studenten irgendwie.
Ja, die machen Wirtschaftsinformatik zum Beispiel. In Göttingen kann man auch sehr schön Wirtschaftsinformatik studieren. Da ist man Wirtschaftsinformatiker. Das ist dann ein angewandter Informatiker, der hat dann vielleicht 30% Informatikanteile und den Rest macht der BWL und VWL und Jura und sonst was.
Ja, das weiß ja kein Mensch. Ja, okay.
Gut. Und natürlich muss man auch sagen, dass dieser Aufschwung der Informatik, das war nicht immer so. Es gab eine große Krise Mitte der 90er. Und das, was alle Informatiker sozusagen bis ins Mark getroffen hat, war die Schließung der Informatik in Hildesheim. Das war eine kleine Informatik und Niedersachsen ist ein armes Land. Niedersachsen hat im Prinzip zu viele Universitäten und zu viele Fachhochschulen gemessen an seiner Wirtschaftskraft, anders als Hessen. Hessen ist ein reiches Land.
Ist geworden mittlerweile.
Ist mit 5, also relativ noch unter den
durch
3.
Hessen Kalden ist wahrscheinlich noch viel reicher geworden.
Durch eine der 3 Geberländer im Bundesschnitt. Und der Ministerpräsident, der damals die Informatik dicht gemacht hatte, war kein anderer als Gerhard Schröder. Und das hat damals 700 Studenten getroffen und 60 Angestellte, die sich einen anderen Ort suchen mussten. Und derselbe Gerhard Schröder ist dann aber 2000 auf der CeBIT wieder aufgetreten und hat gesagt, Leute, wir brauchen Informatiker. Macht mal eine Green Card-Initiative, wir wollen uns aus Singapur und sonst was Fachinformatiker herholen für die neue Internet-Community. Und da sieht man natürlich, also es gibt so ein Auf und Ab. Und in Kassel war das nun so, dass es einen Entwicklungsplan GAK 2002 gegeben hat, noch damals unter Hans Brinkmann. Und in diesem Entwicklungsplan wurde festgestellt, dass es keinen Bedarf an Kerninformatiken gibt mehr in Deutschland. Kerninformatik heißt in dem Sinne nur Informatik und nicht angewandte Informatik wie Wirtschaft oder Technik oder irgendwas. Ist, genau. Und das war natürlich der Todesstoß für mich und andere, die in Kassel eine Informatik wollten. Ich war ja 87 berufen worden, um hier eine Informatik aufzuziehen, mit der ausdrücklichen Zusage, wir kriegen das hin. Und habe mir dann 13 Jahre lang eine blutige Nase geholt.
Wer war der Oberboss bei dieser Bluthochzeit, sag ich mal?
Also überhaupt Gegner. Gut, es gab, alle anderen waren dagegen. jeder, der was abgeben musste, war dagegen.
Ja, na gut. Das ist
wissenschaftlich. Ich hatte so zwei, drei Mitstreiter. Und es gab natürlich auch gute Informatiken bei den Wirtschaftswissenschaften und den Ingenieurwissenschaften.
Können Sie benennen, wer politisch dafür verantwortlich war, dass es da so ein Zähes
Das entsprach dem Zeitgeist. Also Brinkmann hätte das sicherlich nicht gerne gemacht, wenn er hätte können. Aber er hatte genügend andere, die sagten, es gibt andere Prioritäten. Und man muss auch eindeutig sagen, dass Rot-Grün nicht IT-freundlich war. Also unter Hans Eichel gab es im Prinzip Stillstand in der Landesregierung für die Informatik. Ökologischer Landbau und so weiter war wesentlich wichtiger. 98 ist er mit Witzenhausen, die Domäne Frankenberg, da Frankenstein, ich weiß gar nicht, wie sie heißt,
Frankenberg,
aufgekauft worden oder übernommen worden. Die war eine Staatsdomäne. Und
Technik gegen Natur.
IT galt als Arbeitsplatzvernichter. Bis in die Mitte der 90er hieß das, wir wollen das nicht, wir fördern das nicht.
Haben Sie irgendeine Erklärung, warum das so ist?
Weil das so ist.
Weil die Maschinen die Menschen abschaffen?
Im Prinzip ist natürlich auch IT zum Teil ein Arbeitsplatzvernichter.
Ist das wirklich so?
Ja, sicher.
In der Summe
durch Automatisierung, meinen Sie?
Ja, oder auch eben, wenn Sie jetzt heute Internet, Commerce angucken, also von Amazon bis sonst wohin, ist das sicherlich in der Summe eine Arbeitsplatzgefährdung. Man müsste mal unter dem Strich ausrechnen, hat man sicherlich auch gemacht, was so die Plus-Minus-Effizienten sind da in der Berechnung, in der gesamtvolkswirtschaftlichen Rechnung. Ich würde sagen, es gibt sich die Waage, weil wenn wir es nicht machen, machen es andere für uns. Und insofern
ausgelagert
oder sonst wohin. Und SAP zum Beispiel als großer Arbeitgeber schafft natürlich gewaltige auch Bruttosozialprodukte und so weiter. Also ist nicht nur Arbeitsplatzvernichter. Aber damals in den 90ern war das durchaus so, dass man sagte, brauchen wir nicht.
Aber das ist dann Politik eigentlich. Politik und Moral.
Ja,
vielleicht.
Prioritäten setzen, sagt man ja dann immer. Das Glück war, dass dann sozusagen im Jahr 2000 diese Internetblase kam. Ich erinnere mal auch vielleicht an den wunderschönen Film von dem Klaus Stern, 2004 Weltmarktführer. Geht über Tan Siegmann und seine Biodata, die damals viele Millionen wert war und an der Börse gehandelt wurde, wo auch viele Leute leider dann später Geld verloren haben. Oder man sagte, AOL, dieser amerikanische Kommunikationsunternehmer, ist mehr wert wie General Motors. Das sind natürlich die Blasen. Auch heute, wenn Sie Facebook-Aktien angucken oder sonstiges, geht es ja wieder in dieselbe Richtung. Ja, jedenfalls kurz und gut, Brinkmann war dann 99 weg, dann trat ein Machtvakuum auf. Hans Gedecke war Kanzler und hat versucht, den Laden zusammenzuhalten, wo natürlich überall die Aufmüpfigen ihre Köpfe raussteckten und sagten, jetzt haben wir keinen Präsidenten, jetzt ziehen wir die Sache durch. Und es gab dann auch eben aufgrund dieser Internetgeschichte da um das Jahr 2000 rum schon Befürchtungen auch der lokalen Wirtschaft, auch mittelständischer Unternehmen hier, dass sie keine Informatiker finden. Und dann gab es eine Initiative der IHK, also Lohmeier muss man da nennen, den FDP-Wirtschaftsminister Alfred Schmidt. Und die sagten, Leute, tut euch doch mal zusammen, guckt doch mal, ob ihr nicht eine Informatik in Kassel hinkriegt. Und ich war dann eben auch gefordert, da mit anderen Kollegen zu sprechen. Und wir kamen uns aber nicht irgendwie, das waren die Wirtschaftswissenschaftler, das waren aus Elektrotechnik ein Kollege.
Sie hatten das Bündelproblem, Sie hatten aus verschiedenen Richtungen.
Es gab verschiedene Richtungen, gab es Leute, man nennt das in der Universität das Hofpastorenprinzip. Ja, das ist ein alter Fachbegriff. Wenn sich die Ingenieurwissenschaften einen Mathematiker leisten oder die Wirtschaftswissenschaftler einen Juristen, da gibt es dann immer nur einen und der wird dann bezahlt aus den Mitteln des Fachbereichs und darf aber nur Lehre für die machen und das nennt man dann den Hofpastor.
Also nicht der Hofnarr, sondern der Hofpastor.
Der predigt nur an seinem Hof und nur für den König und oder den Fürsten und ist da zuständig. Und den kann man so gängeln, wie man will, weil der wird ja aus der eigenen Tasche bezahlt. Und das gab es in Kassel 3-4 Mal. Aber wir ja auch im Prinzip in der Mathematik, ja, als Informatiker. Aber wir waren immerhin schon mal zu dritt. Jedenfalls ging das nicht. Und es gab dann eine Situation, wo die HNA drauf aufmerksam wurde und hat dann mal geschrieben, Leute, ihr müsst doch mal ein bisschen was machen. Die mittelständische Industrie gab ja hier schon in Kassel durchaus einige Unternehmen, SBK, glaube ich. Bei VW gab es ja auch die GEDAS und so weiter. Also gab schon einen Bedarf an Informatikern und die HNA hatte das damals aufgegriffen. Das Ministerium Die Ruth Wagner war das damals, die hat sehr vorsichtig reagiert, die wollte sich da nicht einmischen. Wenn es keinen Präsidenten gibt, hält man erstmal die Klappe. Und das dümpelte so vor sich hin. Es gab da auch Gespräche mit Bertelsmann. Wir hatten durchaus eine Chance, da Gelder einzuwerben.
Große Gelder.
Da. Große Gelder schon, ja. Also der Herr Eierhoff, das war die rechte Hand von Mittelhoff, dem bekannten Mittelhoff von Bertelsmann. Die waren bei uns hier in Kassel und ja, um die Jahreswende rum 2000. Und das ist, denke ich mal, sehr knapp gescheitert. Das Geld ist dann nach Hannover gegangen. Jedenfalls gab es dann ein Gespräch, und das ist sozusagen die Geburtsstunde der Informatik. Das war der 29. März 2000. Das ist mein Jahrestag, habe ich mir in den Kalender reingeschrieben.
Ist das ein Feiertag?
Nein, ich weiß es nicht. Es war ein ganz normaler Wochentag.
Nein, ich meine, ist das Ihr persönlicher Feiertag?
Mein Feiertag, ja. Ja. Dann klingelt das Handy und sagt, Jahrestag. Und zwar traf man sich bei der HNA. In so einer lockeren Runde waren Vertreter aus der Industrie da. Die Uni, die ja jetzt keinen Vertreter hatte, schickte den Vizepräsidenten Haaf. Und es trat auf und der Dekan der Elektrotechnik, Hartmut Hilmer, mit dem ich natürlich seit der Zeit auch gut befreundet bin, der einer der Fürsprecher war, obwohl er mit der Informatik nichts am Hut hat, er ist Nanostrukturwissenschaftler.
Ja, du musst ja auch nichts dagegen haben.
Muss auch nichts dagegen haben, ja gut, aber hat sich sehr aus dem Fenster gelehnt, was ihm andere Kollegen übel genommen haben. Und es trat wundersamerweise Frau Traudl Herrhausen auf. Das ist die Witwe von Alfred Herrhausen, hessische Landtagsabgeordnete der CDU, mit zweimal direkt gewonnenem Wahlkreis Hochtaunus und wissenschaftspolitische Sprecherin der CDU. Und wie und wo die da hingekommen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls tauchte sie auf und sagte, ich will mir das doch mal anhören. Und war dann doch offensichtlich angetan von der Diskussion. Der Vizepräsident hat damals versucht, das abzuwiegeln, hat gesagt, wir brauchen das nicht, wir haben gute Informatiken, wir haben auch kein Geld, was natürlich auch stimmte. Und die Industrie hat aber gesagt, nee, wir wollen das jetzt und wir geben auch was. Also macht ihr was und dann geben wir was dazu. Und das war sozusagen dann der Startpunkt. Dann ist die Freihausen wieder nach Hause gefahren, hat man eine Zeit lang nichts gehört und dann hat sie eine Runde eingeladen zu sich nach Hause mit dem...
Also mäzenatisch organisiert.
Ja, also hätte es ja nicht machen brauchen, aber sie ist vielfach engagiert, ist auch im... in Hertige, Witten-Hertige in der Medizinuniversität im Hochschulrat drin und Alte Oper Frankfurt und so weiter. Auch Kinder in Bewegung hat so eine Initiative gestartet für Schulen. Und irgendwie muss sie da an uns und dem armen Kassel das Mitleid gepackt haben, denke ich mal. Und hat dann so eine Tischrunde eingeladen und wie das so immer ist, bei einer Flasche Rotwein.
Ein Wort gibt das andere.
Ja, bei einem guten Glas Wein und einer gemütlichen Atmosphäre können Sie Dinge bewegen oder vor einem Kamin, wo Sie jahrelang strampeln können. Ich war nicht bei dem Gespräch dabei, ich weiß auch nicht genau, wer da war. Ich denke mal, es war wohl Roland Koch.
Ja. Einer unserer Lieblingspolitiker.
Ja, natürlich, der brutalstmögliche Aufklärer.
Brutalstmögliche Lieblingspolitiker.
War aber eben auch Ludwig Georg Braun hier von B. Braun-Melsungen dabei, der schon ein sehr beeindruckender Mann ist und auch was für Nordhessen machen will. Ja. War von der Deutschen Bank der IT-Chef Hans-Josef Lamberti. Waren dann noch ein paar andere, die dann auch später abgesprungen sind. War wohl jemand noch von Daimler-Benz und von Höchst dabei, die wollten dann nicht. Aber die Aussage war und das Versprechen von Roland Koch, für jede 2 Euro, die die Industrie stiftet, tut das Land 1 Euro drauf. Gut, und dann haben wir Konzepte geschrieben, sind dann zu den Personen hingetackert, die da hingetippelt, die man uns
vorstellig geworden.
Unter anderem eben auch Ludwig Braun, der da noch ganz bescheiden in so einem alten Gebäude saß. Das neue Gebäude von B. Braun-Melsungen von dem Förster war noch nicht gebaut. Er saß da irgendwie recht altbacken in so einem kleinen Kabäuschen.
Das war bei der Gründungsuniversität Wittenherdecke auch so.
Aber ja, na gut. Aber
sagen Sie doch mal, die Vorgeschichte klingt wie so ein ganz gewöhnlicher Krimi.
Wie ist denn Ihrer Meinung nach dieses Verhältnis, da wir ja als Emeriti begegnen jetzt hier, ich bin ja auch Rentner wie Sie, wissenschaftlicher Rentner, dieses Verhältnis zwischen Poker, Zufall, Organisationsbürokratie, ne, muss man ja auch sagen, also ja, wenn Sie ja. zum Beispiel sagen, es gab viele Verhinderer, Querschießer, es gab das Gerangel um mein Geld, dein Geld und so. Wie sieht das aus? Kann denn ein Hochschullehrer so etwas überhaupt analytisch bewältigen, sage ich jetzt mal? Oder ist das wirklich der reine Zufall? Also wie Sie jetzt das zum schildern, ist es ja so, dass die Mäzenatin im Grunde durch irgendwelche kleinen intimen Geheimverhandlungen im Grunde das Resultat herbeigeführt hat, von dem Sie profitiert haben. Nicht? Also ich sage jetzt gar nichts dazu, sondern wie sehen Sie dieses Verhältnis von ja, Zufall und Notwendigkeit? Also mehr anders kann man nicht sagen. Kann es nicht mehr anders ausdrücken.
Naja, man braucht schon mal eine gute Sache.
Und aha, ja, also eine Sache braucht man.
Man braucht eine Sache, für die man streiten kann und sollte.
Das im Nachhinein ist die Informatik eine unbestreitbare Sache.
Naja, man hat uns dann später vorgeworfen, natürlich, diese Pfeffersäcke haben das Geld für die Informatik gegeben, für
irgend so ein qualitatives
Projekt
hätten sie also es nicht gegeben. Also eine Sache braucht man auch
noch. Man braucht eine Sache, die sich lohnt.
Ja. Ja.
Man braucht den Genius Loki und die richtigen Leute.
Aha, jetzt haben wir schon wieder den Zufall, nicht?
Weil ja, gut.
Kassel ist ja nicht unbedingt, sagen wir jetzt, ein Hortus Conclusus für luxuriöse Events, ja, sondern ist ja mehr eine gewöhnliche Provinzuniversität.
Ja, aber so ein Mitleidsfaktor. Hilft manchmal auch.
für mich ist
vom Mikrofon abwenden, weil Ausschlag zu Ausland.
Ja.
Schön, dass Sie das erwähnen. Ich finde das sehr schön. Ja.
Das ist ja
in diesem Mitleidsfaktor auch.
Das ist ja eine heftige Geschichte auch des Aufstiegs und Verfalls sozusagen. Ne? Also das heißt, über Jahre zu kämpfen gegen etwas und für etwas gleichzeitig.
Für die Sache.
Schafft man das? Also jetzt mal
für mich selber muss man dazu sagen. Ja. Das war jetzt nicht so ein völlig altruistischer Kampf, sondern
ein Windmühlengeschäft. Ja,
ich wollte das natürlich auch, weil die Gefahr war, wenn man das nicht jetzt, keinen eigenständigen
Studiengang hat. Dann haben Sie kein Einkommen, das ist ganz einfach.
Das sehe ich schon, ich bin ja Beamter auf Lebenszeit.
Aber das nicht.
Ich wäre ausgeliefert den Wünschen von allen möglichen Leuten.
Ich hätte in der Bibliothek Bücher sortieren können. Das ist
na, Quatsch.
Doch, Martin, ich weiß Quatsch. Das.
Nein, ja, aber ich meine...
Gertrud?
Ja, ich weiß, Beamter...
Ich weiß aus der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin, dass die aufmüpfige Leute zum Büchereinstellen ins Magazin bestellt haben. Das hätte ihnen auch passieren können.
Nein, das ist aber vielleicht Quatsch. Ein bisschen Nein, das ist wirklich übertrieben. Aber das heißt, diese Selbstständigkeit in seinem Fach etwas zu entwickeln, die wäre Ihnen genommen gewesen. Sie wären immer der Appendix.
Abhängige gewesen, die man sagt, und nächstes Jahr machst du den Programmierkurs und drüber nächstes Jahr machst du das.
Genau.
Und man will ja auch selbstständig forschen, will eigene Doktoranden haben.
Mhm.
Und das kann man natürlich in einem eigenen Fachbereich, der einen Studiengang hat, wo man sich Leute ranziehen kann, die Begabten dann fördern kann im Masterstudium und dann vielleicht für eine Promotion. Das will man natürlich. Und das war der positive Effekt. Also ganz uneigennützig war das nicht. Aber vielleicht kann man noch mal ein bisschen Musik spielen.
Ja, das können wir
auflockern. In Fideles, das Mädchen aus dem Osten, spielt darauf an, dass Patricia Kaas ja an der Grenze zu Deutschland geboren ist, in Forbach.
In Forbach?
In Forbach, wo man nach Paris mit dem Zug.
Echt?
Also ich glaube, sie hat ja einen sehr französischen Namen, Patricia Kaas, ne? Hat jetzt mit Frankreich... Was hat die für eine Verbindung zu Frankreich?
Ja, die sind in Frankreich geboren.
Sie ist in Frankreich
geboren. Auf der französischen Seite.
Ah, ja, ja.
Und die Mutter ist Deutsche und der Vater war Lothringer.
Deshalb Patricia. Ich sage nur mal gerade den Text. Ich komme aus einem Land, einer Idee, einer Grenze, die klingt nach Krieg, nach ewigem Winter. Aber wenn du mich erfahren wolltest, mich gut kennen möchtest, ich bin in jedem Wort, in jeder meiner Geste ein Mädchen aus dem Osten. Und hier ist...
Fille de l'Est,
Wir sind in der Freisprechanlage und man hört ihn wieder reden. Man hört ihn reden. Ich habe euch noch nicht aufgedreht. Ich bin noch dran am Regler. Diese 2 Sekunden Genuss möchte ich mir doch erhalten.
Aber du desavouierst es, weil du dein Mikrofon offen hast.
Ja, eben, drum habe ich ja gesprochen.
Ja,
ja, wir waren jetzt bei der Geschichte noch.
Bei der Beendigung der Geschichte des Entstehungsprozesses der Informatik an der Uni Kassel,
ja,
und sein das, Ausgang. Ja.
Okay. Wie jedes Märchen hat das hoffentlich ein Happy End. Es sind dann gekommen 3 Stiftungslehrstühle, die von der Industrie...
Also die existieren jetzt noch,
die
oder?
Die existieren natürlich jetzt noch. Die wurden besetzt mit Professoren auf Lebenszeit. Die Finanzierung aus diesen Stiftungsmitteln war für 5 Jahre. Und danach musste das Land, also die Universität, dann die Ablösung bereitstellen. Das heißt, innerhalb der Hochschule, und das ist eine super Leistung gewesen von Frau Dr. Kohnke aus der Entwicklungsabteilung der Hochschule, dafür zu achten, dass dann in den kommenden Jahren alles
quasi abgelöst, ja?
Professoren, die in Ruhestand gehen, so wie ich löse zum Beispiel auch eine dieser Stiftungsprofessoren ab, dass das alles so hinfunktioniert. Und das waren insgesamt 3,5 Millionen Euro, die die Stifter gegeben haben. Vielleicht auch sollte ich mal ein paar Namen nennen. Das war die gemeinnützige Hertie-Stiftung, hervorgegangen aus dieser Hertie-Geschichte, Hertie-Kaufhäusern. Ja. Heinz-Nixdorf-Stiftung, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, die Deutsche Bank, B. Braun-Melsungen, Sparkassenverband, Arbeitgeberverband, Metall- und Elektrobetriebe.
Ja.
Und die Gesellschaft zur Förderung von Führungskräften. Also haben viele, viele Leute Geld gegeben für 5 Jahre. Und der Studiengang hat dann im Wintersemester 2001, 2002 angefangen.
Also es geht aber auch offensichtlich nicht, nicht ohne Geld von außen nach innen. Das heißt, die Uni kann sich in diesem Sinne nicht selbst tragen, sogar für... sagen wir mal, produktive Zweige, nenne ich das mal. Also wenn wir jetzt sagen würden, es wird eine Goethe-Stiftungsprofessur eingerichtet, dann würden wir sagen, ja, Goethe haben wir schon ordentlich gehabt oder Grimm vielleicht. Nicht? Also das ist doch wirklich ein bisschen merkwürdig, finden Sie nicht?
Ja, also war sicherlich das Interesse der Industrie, auch zu sagen, wir fördern das und die hätten wahrscheinlich keine Goethe-Professur gefördert. Weil sie sagen, da sind wir nicht für zuständig.
Ja.
Aber die Hertie-Stiftung zum Beispiel sitzt in Frankfurt, hat jetzt mit Informatik nicht so viel zu tun. Aber
nein, ich wollte jetzt keinen unmittelbaren Nutzen konstruieren, sondern einen, sagen wir mal, die Unfähigkeit der deutschen Bildungslandschaft, ja, ohne ein paar Millionchen oder Milliardchen von außerhalb auch in sich selbst zu funktionieren. Das heißt, wissen Sie, was ich meine?
Ja, aber man muss die Zeit auch sehen, die...
Also ich spreche jetzt von der Hinauffahrungsgeschichte.
Ja, die Universität Kassel hatte immer ein Defizit. Die war eigentlich verglichen mit den anderen Universitäten immer zu dünn ausgestattet. Ich hatte mal angefangen mit überhaupt keinem Mittelbau. Als Gesamthochschule, ich sage immer real existierende Gesamthochschule, so erinnert ein bisschen an den real existierenden Sozialismus, und war bitterarm. Also so erbärmlich, auch in der Ausstattung für die Professoren. Ja. Wir hatten kein Telefon, wo man auch draußen telefonieren konnte.
Herr Reuter.
Ja, ich weiß.
Sie machen mir, Sie kommen mir da sehr in den roten Bereich.
Okay. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
Es gab 600-700 Euro oder D-Mark damals als Jahresetat für einen Professor. Konnte irgendwie einmal nach Berlin fahren und wieder zurück. Und dann war das Geld ausgegeben. Es gab keine Rechner, es gab kein Internet, es gab gar nichts. Und vor allem eben auch keinen Mittelbau. Wir waren nicht in der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Es gab keine Doktoranden.
Also quasi diese Mittelbaustellen hätten finanzieren können.
Das hätten sie was dazugeben können, wo man dann hätte Anträge stellen können und so. Ja. Man durfte trotzdem Anträge stellen. Das war an sich schon ganz gut. Also der einzelne Professor durfte das, aber ein Sonderforschungsbereich oder was Ähnliches hätten die natürlich nicht finanziert. Und diesen Strukturwandel,
das ist Jahre her,
ne? Das ist mehr, also 25 sozusagen.
Anträge ans Wissenschaftsministerium und an die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder wie? Ja, was hätte man damals davon? Ich bin später dazu gekommen, von daher weiß ich davon nichts.
Das ging erst ab Mitte der 90er. Fricke hat damals uns in die DFG reingebracht, weil wir dann eben gewisse Standards erfüllt haben. Und davor war das nicht möglich. Okay, und dieser Umwandlungsprozess, der ging ja nur dadurch, dass man Professorenstellen abgelöst hat und daraus aus einem Professor zwei wissenschaftlich Bedienstete. Das war so im Prinzip das Geschichte. Und mit jeder Professur, die sie ablösen, umwandeln, haben sie einen Riesenkampf. Da stehen erstmal alle auf und sagen, das geht gar nicht.
Ja, das ist
und
ein Verteilungskampf.
Die brauchen wir und das können wir nicht aufgeben. Und die Universität Kassel war viel zu breit aufgestellt, hatte sich zu wenig konzentriert auf...
sie hatte von Anfang an zu viele Ausbildungslehrgänge,
zu viele Ausgänge, viele Verästelungen und Studiengänge mit ganz wenigen Studenten. Mhm. Und gut, sie hat Gott sei Dank schon immer die Technikwissenschaften gehabt, sie hatte keine Medizin und sie hatte kein Jura, die natürlich auch große Geldbringer sind. Gut, aber das ist alles Schnee von gestern. Wir wissen ja alle, die Universität hat sich glänzend entwickelt. Auch wenn man es vergleicht mit Marburg und Gießen, stehen wir doch heute jetzt früher waren wir diese drei armen nordhessischen Schwestern, verglichen mit Frankfurt und Darmstadt. Mhm. Aber heute stehen wir mit über 20.000 Studenten richtig gut da. Und das ist ein
sicherlich Neubau.
Toll Neubau, gute Auslastung. Und das ist sicherlich dann auch ein Verdienst gewesen von PostLab, der dann nach 2000 gekommen ist. Also PostLab hat die Informatik schon mit übernommen. Mhm. Das war schon eingetütet. Aber er hat dann auch ganz entschieden gesagt, ich mache das. Noch bevor er überhaupt in Amt und Würden war, gab es auch wieder so eine Situation, wo einige im Fachbereich Elektrotechnik das noch in letzter Minute kippen wollten und sagen, oh, das gefällt uns gar nicht, so unabhängig, wenn dann nur mit ganz dicht bei der Elektrotechnik. Und war eine Begutachtung angesetzt mit allen Großkopferten. Und die wollten in der letzten Minute noch absagen. Und dann ist PostLab aufgetreten und hat gesagt, nee, wir machen das, wir ziehen das durch. Aber Herr Wegner, wenn das schief geht, ist Ihr Kopf ab. Und es ist dann gut gegangen.
Ja, der sitzt noch drauf, ich kann es bezeichnen.
Der Kopf ist noch da. Ja. Das, was mit dem Übrigen, weiß ich jetzt nicht.
Aber, jetzt ist ja Ruhe.
Frau Seim, ich darf noch mal trotzdem die vielleicht etwas unangenehme Frage auf diesen Mischmasch, der sich da auftut, dem relativ unbefangenen Beobachter, also zwischen Geld, zwischen Wissenschaftspolitik, zwischen Organisationsabläufen, also weil Sie beschildern ja auch, das hat ja alles ein Eigenleben, nicht? Also wer ein bisschen Niklas Luhmann gelesen hat, der hat gesagt, zum Beispiel diese Systeme sind jeweils, für die anderen sind das nur Umwelten, nicht? Also die gehören alle gar nicht zusammen. Also sie ballen sich aber auf einem Haufen, nicht? Also die Politik hat nicht direkt was mit der Uni zu tun, die Uni hat nicht was direkt mit der Politik zu tun, das Geld hat etwas nicht direkt mit der Politik und so weiter. Aber sie sind alle auf einem Haufen geballt, von dem man heute meint, also ich nehme das so wahr, dass das sozusagen von dem, was man früher einmal als den Ausbildungsauftrag definiert hat, es ist eine sehr romantische Vorstellung seit Humboldt, dass man nicht nur eine Qualifikation, sondern auch eine Persönlichkeitsstruktur entwickelt, dass dieses davon vollkommen diesem vollkommen fremd geworden ist. Ich habe es jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber das sozusagen das Gemisch, das ich Ihnen genannt habe, müsste ja reichen, um also, Ihre eigene Meinung vielleicht dazu zu sagen.
Also es ist eine Abhängigkeit von der Wirtschaft deutlich da.
Naja, sagen gewesen. Wir mal, er hat ja sein Fach nur machen können, weil es fünf Geldgeber gab.
Weil ein Interesse, ein wirtschaftliches Interesse dabei war.
Es gab ein wirtschaftliches Interesse. Also wenn Sie Nordhessen voranbringen wollen, müssen Sie Arbeitsplätze schaffen. Und zu dem Zeitpunkt war und ist auch immer noch.
Sie sprechen noch von?
Seit 2000 oder sowas.
Um 2000, sagen wir mal.
Ja, bis heute. Also die Nachfrage nach Informatikern in der Region ist weiterhin hoch.
Ja.
Unsere Absolventen kommen gut unter. Mhm. Und das war absolut vernünftig, das zu machen. Man
also
kann
die Zündung ist eigentlich, wenn Sie das so sagen, eine gute Investition gewesen.
Richtig, genau.
Um Leute in den Beruf zu bringen.
Ja, der Industrie hier vor Ort,
sie kriegen
nach Melsungen oder nach Kassel oder sonst wo, keinen aus Frankfurt, es sei denn, sie legen dann nochmal 1.000 drauf, wenn ihr da gut untergebracht ist und gibt es viele andere Firmen da unten. Ja, da fühlt er sich wohl, da will er nicht nach Kassel. Mhm. Heute vielleicht schon, 2000 war ja nun die Wende noch nicht so lang rum. War das sicherlich noch so ein Punkt, wo man schwer Leute hierher bekommen hat. Und es war sicherlich ganz vorrangig wirtschaftliches Interesse. Aber andererseits, ich habe auch schon angedeutet, die Hertie-Stiftung hat ja nun keine wirtschaftlichen Interessen. Da war das schon so, dass sie das Geld vernünftig investieren wollten und da waren wir nicht die Schlechtesten, denen man das gegeben hat.
Naja, Hertie ist, naja, es sind alles eher so philanthropische Motive, hätte man das im 19. Jahrhundert genannt, ja. Also Menschenförderungsprojekte,
sagen wir mal. Genau, so. Die machen ja auch Debattiergeschichten und die Schulen sehr stark sind engagiert. Mhm. Wir haben jetzt auch diese Institute of Governance da in Berlin gegründet. Mhm. Ja, also der Fachbegriff ist dieses Public-Private Partnership und das hat man ja viel. Also das hat man auch, wenn man ein Opernhaus baut oder sowas und irgendeine Stadt sich das nicht leisten kann, dann guckt sie sich um nach Sponsoren und dann heißt das Ding dann später Allianz Arena oder sonst was, sage ich mal.
Ja, das ist mit dem Fußballstadion.
Das ist mit dem Fußballstadion, wobei das eben in Deutschland auch so ein Punkt ist, dass wir zu wenig Geld in die Universitäten reingesteckt haben.
Richtig, das ist das Problem.
Ja, auch zu wenig Leute zum Beispiel.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, das Grundproblem.
Das wäre noch...
So, jetzt, wir
jetzt,
sind...
Jetzt scheidet es sich ein bisschen, weil ich hier noch so tolle Bücher hier liegen habe.
Ja, zum Beispiel die kann man jetzt auch prima sehen im Radio.
Ja, ja, das kann man sofort vorzeigen, klar. Ein Buch, eine Festschrift...
Ja, das betrifft meine Verabschiedung.
Tausche Datenbank gegen Gartenbank.
Können
Sie das mal kurz? Das ist eine Festgabe, eine Festschrift.
Festschrift gibt man, wird rausgegeben zur Verabschiedung. Und das ist
6. Februar 2015.
Genau, war meine Verabschiedung. Und die Kollegen haben sich wahnsinnig aus dem Fenster gelehnt, haben mir eine tolle Feier organisiert. Ja. Und die Mitarbeiter haben... ehemalige Weggefährten gefragt, ob sie einen Beitrag schreiben können.
Und da ist diese Inkubatorzeiten.
Und daraus ist diese Festschrift entstanden und später haben sie auch nochmal gesammelt. Ich bin reichlich beschenkt worden. Also irgendwas muss ich richtig gemacht haben, muss ich sagen. Ja. Und da ist man dann
auch... Wir haben nichts dagegen, glaube ich, gerade.
Ich finde es gut, ja. Also wir sind jetzt...
Fast vorm Ende. Moment, darf ich mal.
Die Informatik ist jetzt aber so nicht mehr existent als eigenständiges
Fach. Wir haben jetzt noch 4 Minuten.
Doch, gibt es Nachprüfung.
Also es gibt den Fachbereich Elektrotechnik, Informatik. Wir sind dann umgezogen von der Mathematik in die Elektrotechnik, wir drei Hansel. Und dort sind jetzt in der Informatik 11 Professoren beschäftigt und der Rest sind Elektrotechniker. Und das Verhältnis ist ausgezeichnet. Und wir haben 200 Anfänger zumindest auf dem Papier. Davon kommen leider nicht alle. Greift sich der eine oder andere in die Krankenversicherung ab, denke ich mal, oder will in Wirklichkeit was anderes studieren. Wir haben eine hohe Abbrecherquote, das macht uns Sorge.
Wie viel Prozent?
Das ist bei, da muss man aber nochmal kurz drauf eingehen. Also die Mathematiker und die Informatiker haben, weil ihr Fach, ergänzen Sie mich, zu kompliziert ist, hohe Abbrecherquoten oder warum?
Ja, das ist ein schwieriges Fach. Also sie brauchen auch die mathematische Vorbildung, um da bestehen zu können. Ob man sich noch eine andere Informatik leisten will, vielleicht eine Medieninformatik, die so ein bisschen Informatik-Light wäre, wo man dann ohne Mathematik auskommt, das könnte man diskutieren. Momentan
in der Kunst vielleicht.
Sind die Prioritäten anders. Ja.
Oder wie wäre es, würden Shen und Weaver heute durchfallen?
Hätten mehr Möglichkeiten, sich in der Wikipedia schlau zu machen.
Die würden wahrscheinlich nicht, selbst mit angestoßen
würden nicht in die Vorlesungen gehen, das macht kein Mensch mehr. Man liest das nachher nachträglich nach im Internet und macht
sie
sich
haben keine
schlau.
Vorlesungen mehr, echt?
Vorlesungen haben wir schon, aber keine Studenten.
Die da reingehen.
Ja. Das wird aufgenommen und dann wird es online abgefragt.
Nein.
Das gibt es auch, ja, aber... Ja.
Wenn er redet, lässt er sich doch nicht aufzeichnen, oder was?
Doch, gibt es auch Vorlesungen, die aufgezeichnet werden, also die großen Massenveranstaltungen.
Ich habe 1000 Leute irritiert in Berlin, aber es macht ja nichts.
Also du hast 1000 Leute irritiert.
In der Ringvorlesung von Dietmar Kamper habe ich. Habe ich 1000 Leute irritiert, ja.
Gibt es noch etwas, was wir jetzt gar nicht besprochen haben, was Sie in einer Minute sozusagen oder zwei Minuten noch ansprechen würden gerne?
Schlussminuten.
letzte Worte. Also auf 1000 Leute habe ich es nicht gebracht, 600 in Darmstadt,
ja,
mit zwei Projektoren. Aber das sind, wie gesagt, das sind die alten Zeiten.
Ich ohne Projektor
übrigens. Man lernt heute on demand nur das, was unbedingt gerade gebraucht wird.
Ja, ja, das ist.
Und so Grundlagenvorlesungen sind.
Das ist das Tragische an meiner Tochter. Die lernt auch nur das, was sie unbedingt braucht. Ja,
das ist so.
Für einen alten akademisch Ausgebildeten ist das eine Horrorvision, ja, dass man nur noch das Nötigste abgreift. Und zwar, man kriegt es ja überall. Also ist natürlich fantastisch. Nicht?
Ja.
Sind Sie mitschuldig an Wikipedia? Aber das vielleicht so sagen.
Das weiß ich nicht, aber ich habe eine eigene Wikipedia-Seite. Das war ein riesiger Kampf. Das ist auch ein hochpolitisches Geschäft, ob Sie eine Seite kriegen oder nicht.
Durch die Redaktionskorrektur.
Das kann sich jeder abschießen.
Ja, heute habe ich einen, wir haben übrigens kassezeitung.de, habe ich heute den Fall gehabt, dass jemand eine persönliche Meinung über die Documenta gepostet hat und nicht mehr rauszulöschen war. Das ist auch genau umgekehrt, nicht? Also er hat sich immunisiert. Das ist interessant.
Ja, das ist wirklich, wir sind am Ende unserer
Bürgermedium, ja, wohlgemerkt.
Wir sind am Ende unserer Veranstaltung. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ja, das war sehr
animatös. Ja. Jetzt ich muss jetzt nicht den Trailer nochmal singen. Ich werde jetzt einfach nochmal Patricia Kaas spielen zum Abschied. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Genau.